ARD. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
Sind es Unkräuter oder doch eher Wildkräuter? Ich allein die Begrifflichkeit ist ja schon oftmals so, dass viele sagen, ach, das ist gar kein Unkraut, das ist Wildkraut, das ist Beikraut. Also all das, was um Kulturpflanzen drumherum wächst, was dort nicht unbedingt erwünscht ist, das bezeichnen wir als Unkraut. Oder? Das ist ja das Problem, dass diese Pflanzen in Konkurrenz stehen mit den Kulturpflanzen um Wasser, um Licht und Nährstoffe. Im Zweifel würde ich ja auch immer wieder sagen, meine Kulturpflanze soll es besser haben. Man muss natürlich auch im heimischen Garten sagen, wir retten keine Menschenleben und wir sichern die Ernährung der Weltbevölkerung nicht. Also die gesunde Sicht auf die Dinge muss schon gewährleistet sein. Wenn man das regelmäßig macht, dieses Jäten, und nach Möglichkeit auch alle Wurzelteile entfernt, am besten nach Regenphasen, wenn der Boden relativ locker ist, dann geht das prima und bitte nicht über den Kompost entsorgen. Wenn da Wurzelstücke drin bleiben, ist das auch nicht so prickelnd. Dann kommt man dagegen relativ gut an.
Oh, diese sommerliche Atmosphäre. Klingt schön, ne?
Es ist wie Urlaub.
Ja, kann man eigentlich noch ein bisschen genießen. Liebe Zartis, genießt die Atmosphäre mit uns. Wir können euch sagen, wir stehen gerade fast mitten im Grünen. Haben ein schönes Vogelgezwitscher um uns herum, sehen verschiedenste Farben an Bäumen und wollen euch jetzt erstmal begrüßen zur neuen Folge von Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein.
Moin, seid gegrüßt. Ich freue mich auch, dass ich hier in diesem sommerlichen Garten bei dir stehen kann und mein Blick schweift in die Natur, die üppig grün und wunderschön ist. Und nicht nur die Kulturpflanzen sind einfach traumhaft schön, sondern auch die Begleitpflanzen. Und die stehen ja heute im Fokus, ne?
Den Mann, den Sie eben gerade schon schwelgen und schwärmen gehört haben, das ist kein anderer als Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin Thomas.
Moin Samuel, sei gegrüßt und ich freue mich auch, dass du an meiner grünen Seite bist, weil wir sind auch, glaube ich, einfach die zarten Gärtner, die alle Pflanzen mögen, fast alle.
Ja, stimmt, also die meisten. Eigentlich alles, was nicht piekst, wobei Rosen mag ich auch. Und da sind wir ja auch schon wieder beim Thema. Haha, witzig, wir machen ja einen Gartenpodcast. Mhm. Wir wollen heute reden. Also jeder freut sich, wenn wir hier gerade so in den Garten rausschauen. Freue ich mich natürlich, dass ich da sehe, wie schöne Rosen wachsen, wie ein Farn wirklich fast wie zur Dinosaurierzeit sich emporreckt. Was sehe ich denn noch? Ja, der Rhododendron ist natürlich schon durch. Aber ich sehe einfach sehr viele Pflanzen, die mich anlächeln in verschiedensten Farben. Mhm. Aber die wachsen natürlich nicht allein. Weil wenn ich mich so dazwischen so ein bisschen mein Auge wandern lasse, dann sehe ich schon einiges, was von der Definition her ja tendenziell eher Unkraut genannt werden wird. Also ich sehe den Acker-Schachtelhalm, der ja so ein bisschen spaddelig wächst, gefällt mir nicht so. Dann hast du mir gerade schon erzählt, dass was sich da an meinen toten Rosen rankt, das ist die Ackerwinde. Mhm. Und da hinten sogar einmal auch als Prachtackerwinde, hast du mir gesagt, mit schönen Blüten. Was sehe ich noch? Ich glaube, da hinten ist noch Brennnessel. Ne?
Mhm. Auch eigentlich ganz hübsch, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele Falter da unterwegs sind.
Ja.
Und eine traumhafte Pflanze ist hier oben noch, die so rosafarbig lila blüht, das Weidenröschen. Auch eine richtig schöne Pflanze.
Genau. Ihr habt es jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen gemerkt. Wir wollen heute über Unkraut reden. Einiges davon ist hübsch, wie das Weidenröschen, das du gerade gezeigt hast, was da dann wirklich schön lila blüht. Anderes nervt, wie mich jetzt zum Beispiel der Acker-Schachtelhalm, der ja immer so spaddelig aussieht, also ist echt nicht meins. Mhm. Trotzdem hat alles einen ökologischen Wert. Wir haben es aber nicht gepflanzt, es ist trotzdem da. Und deshalb für mich, das war die Überschrift des ersten Teils, Unkraut wächst zur falschen Zeit am falschen Ort.
Genau. Sind es Unkräuter oder doch eher Wildkräuter? Das ist ja immer aus der Sicht des Gärtners oder der Gärtnerin die Frage, was wir im Garten tolerieren können und was nicht. Allein die Begrifflichkeit ist ja schon oftmals so, dass viele sagen, ach, das ist gar kein Unkraut, das ist Wildkraut, das ist Beikraut. Und ganz plietsche Menschen nennen das Spontanvegetation. Also all das, was um Kulturpflanzen drumherum wächst, was dort nicht unbedingt erwünscht ist, das bezeichnen wir als Unkraut. Man darf natürlich nicht vergessen, es steht auch immer in Konkurrenz zur Kulturpflanze, die Wasser und Nährstoffe benötigt. Und das nehmen manche Unkräuter der Pflanze eben auch weg. Das darf man nicht vergessen.
Und deshalb schnacken wir heute darüber, wie man es los wird und warum auch gar nicht unbedingt alles davon zu verteufeln ist. Ich fluche ja wirklich über das ein oder andere Unkraut. Ich glaube, ich habe es schon ein bisschen gemerkt, so Acker Schachtelheim und ich werden eigentlich keine Freunde. Also weil die anderen Unkräuter, die sind hübsch und ich weiß ja auch von vielen, dass die essbar sind. Also dass man gerade zum Beispiel Giersch ist ja eine Sache, die habe ich auch im Garten en masse, haben ganz viele auch im Garten. Kann man ja aber gerade, wenn er jung ist, eigentlich essen und soll ja auch lecker schmecken oder Pesto, wie du ja gerne mal empfiehlst. Mhm. Habe ich noch nicht probiert, aber ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Also wenn einen das Unkraut, Beikraut oder Wildkraut stört, vielleicht einfach sonst mal mit ein bisschen Hunger und einer Salatschüssel in den Garten stellen.
Genau, und da stellt sich aber auch immer wieder die Frage, ist es duldbar im eigenen Garten oder eben nicht, ne?
Wenn man drüber hinwegsehen kann, ey, why not? Also besser grün, als dass da irgendwie so eine matschige Stelle ist. Und ich habe auch gar nichts dagegen.
Wenn man sich sagt, das bereichert nicht nur im Prinzip die heimische Speisekarte, sondern auch den Garten, ist es doch optimal. Eine Symbiose der gärtnerischen Glückseligkeit.
Ach, dafür müsste ich langsam mal anfangen, Striche zu machen und nicht für Übriges. Du hast ja aber vorhin auch schon kurz was angedeutet. Du hast nämlich gesagt, dass Unbei, Wildkraut oft ja auch so ein kleiner ökologischer Fingerzeig sein kann.
Wir sprechen auch von sogenannten Zeigerpflanzen. Die Pflanzen auf bestimmten Standorten zeigen dir an, wie der Boden ist. Beispielsweise saurer Boden, da wächst häufig Sauerampfer. Wenn wir Staunässe und verdichtete Böden haben, dann haben wir da oftmals den Acker-Schachtelhalm und auf verdichteten Böden zusätzlich auch noch die Quieke. Wenn wir viel Stickstoff haben, dann wächst da gerne mal die Brennnessel oder auch der Löwenzahn oder die Vogelmiere. Also die Pflanzen zeigen dir ganz genau, was mit dem Boden stimmt oder auch nicht. Und darum müssen wir eigentlich auch ganz dankbar sein, wenn wir hingucken und wissen, aha, da wächst das Unkraut, der Boden ist in Ordnung, da ist viel Stickstoff drin, das könnte die und die Kulturpflanze gut gebrauchen, ist das nicht schlecht. Oder da ist es zu sauer, da muss ich regulierend eingreifen, indem ich kalke. Man muss einfach auf die Pflanzen hören. Und wenn sie nicht mit einem sprechen, naja, einige sprechen schon mit einem, man muss nur genau hinhören, da muss man nur genau hingucken, fertig.
Ökologisch-optische Bodenprobe sozusagen.
Genau, also Augen auf, das ist immer eine schöne Sache und wir wissen ganz genau, was im Garten, im Beet los ist.
So, und wenn ihr viele Unbei-Wildkräuter habt, dann empfehle ich euch mal einen Besuch im Ratgeber. Da gibt es nämlich einen Artikel, der heißt Wildkräuter erkennen, sammeln und zubereiten. Den habe ich mir vorher angeschaut und ihr habt ja vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, liebe Zartis, dass ich sehr viel über den Acker-Schachtelnhalm gemeckert habe. Ist aber eigentlich gar nicht gerechtfertigt, weil in dem Artikel werden 20 bei Wild-Umkräuter vorgestellt mit ihren Wirkungen. Und wenn ich jetzt allein auf den Acker-Schachtelnhalm gucke, ne, das ist ein starkes Heilkraut, kocht ihr das als Tee aus, lasst das 20 Minuten köcheln, dann könnt ihr mit diesem Sud euch richtig was Gutes tun. Ne? Also der ist gut für Knochen, Haut, Haare, Nägel, Bindegewebe und Gelenkschmiere. Habe ich alles bei uns im Ratgeber gelesen, also Besuch dahin sei euch empfohlen. Ich packe euch den Artikel auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr da mal mitkriegt, wofür das alles gut ist. Sind auch noch einige andere dabei, also die helfen von Insektenstich bis Sonnenbrand. Kann man es auch nochmal auftragen oder auch als Salatbeilage. Also da ist wirklich eigentlich alles mit dabei.
Da freut sich der Arthrose-geplagte Balster auch, dass er von den Pflanzen noch was hat.
Du darfst dir nachher gerne ein bisschen Acker-Schachtelhalm mitnehmen. Es ist erlaubt, keine Frage.
Danke.
Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Rosen gucke, die sehen jetzt unten schon so ein bisschen spaddelig aus. Wahrscheinlich auch, weil da der Acker-Schachtelhalm und die anderen drumherum oder auch die Ackerwinde denen so ein bisschen das Licht auch klauen, oder?
Das ist ja das Problem, dass diese Pflanzen in Konkurrenz stehen mit den Kulturpflanzen um Wasser, um Licht und Nährstoffe. Und im Zweifel würde ich ja auch immer wieder sagen, meine Kulturpflanze soll es besser haben. Man muss natürlich auch im heimischen Garten sagen, wir retten keine Menschenleben und wir sichern die Ernährung der Weltbevölkerung nicht. Also die gesunde Sicht auf die Dinge muss schon gewährleistet sein.
Aber es ist ja so, dass die oft einen Vorteil haben, weil die einfach im Gegensatz zu unseren Kulturpflanzen oder auch Weicheipflanzen, wie du ja früher gern mal gesagt
genau.
hast, einfach auch ein bisschen, ich sag mal, robuster sind oft, oder?
Klar, darum sind sie so dominant im Garten vorhanden. Sonst wären sie nicht im Rahmen der Evolution durch den Garten marschiert, den es ja den Garten so in Anführungsstrichen noch gar nicht so lange gibt, also durch die Landschaft. Und darum haben sie sich immer so gut behaupten können.
Also um mal hier im EM-Vergleich zu bleiben, das ist die ganze Zeit ein Spiel 7-11 quasi. Und die Kulturpflanze spielt zu siebt.
So kann man das sagen. Oder wenn man das auf das Menschliche überträgt, die Dominanz bestimmter Menschen ist manchmal nervig. Die zarten Pflänzchen im Untergrund, darum heißen wir auch die zarten im Garten, sind doch die gefördert werden müssen. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen.
So, und wie wir jetzt verhindern, dass diese Unwild-Beikräuter quasi wieder dominant sind, darüber sprechen wir jetzt gleich. Ich weiß, wir haben gerade alles Positive vom Acker Schachtelheim erwähnt, Thomas. Aber wenn ich den hier so sehe, der nervt mich einfach. Wenn der da so reinragt und so spaddelig aussieht. Ich weiß, der ist gesund, aber ehrlich gesagt, ich habe hier so viel. Wer möchte, kann sich den gerne bei mir abholen. Komm, ich entsorge den jetzt einfach mal. Ich feuer den jetzt einfach mal hier über die Hecke, Thomas. Da in den Hang rein. Gibt ja noch genug davon, aber dann sieht der Weg hier einfach schön aus.
Hervorragend. Ist wahrscheinlich absolut. Ich wollte gerade sagen, ab damit zum Nachbarn, aber das macht man natürlich nicht. Aber was du machst, hat natürlich einen großen Vorteil. Wenn man das regelmäßig macht, dieses Jäten, und nach Möglichkeit auch alle Wurzelteile entfernt, am besten nach Regenphasen, wenn der Boden relativ locker ist, dann geht das prima. Und bitte nicht über den Kompost entsorgen. Wenn da Wurzelstücke drin bleiben, ist das auch nicht so prickelnd. Dann kommt man dagegen relativ gut an.
Oh. Das heißt also, das, was ich jetzt gerade mache, dass ich die einfach bei mir in den Hang schmeiße, ist gar nicht so clever, willst du sagen?
Nö, und vor allen Dingen das Nachbargrundstück ist noch frei. Quatsch, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nein, also, liebe Nachbarn,
ab in die Biotonne.
Üble Nachrede. Achso, ja, die Biotonne, die muss erst noch abgeholt werden, die ist gerade voll. Ja, da habe ich ja den Japan-Staudenknöterich entsorgt.
Ach ja, stimmt, der kommt ja auch noch drin. Dann zwischenlagern, das geht auch. Und wenn du diese Maßnahmen durchgeführt hast und das regelmäßig unkrautfrei ist, macht es natürlich auch Sinn, wenn man wieder auf das gute Thema Mulchen zu sprechen kommt. Rasenschnitt, Rindenmulch, ein paar Zentimeter dick auftragen. Diese Decke sozusagen hilft den Pflanzen, Feuchtigkeit zu speichern, und sie verhindert den Zuflug bzw. das neue Zuwuchern mit Unkraut.
Win-win-Situation sozusagen.
Genau so schaut's aus.
Oh, das nervt mich hier, ne? Jetzt gehe ich hier auf die andere Seite der Terrasse. Löwenzahn zwischen den Fugen natürlich.
Auch nicht so schön. Da würde zum Beispiel auch heißes Wasser helfen. Nicht teure Geräte kaufen, die überall angeboten werden. Wenn man so, naja, ich sag mal, sehr heißes Wasser hat, mindestens so um die 50 Grad, dann sterben ja die Zellen ab. Und dann kann man auch so in Fugen was machen, damit das da nicht weiter Zuwuch hat. Fugenkratzer gehen natürlich auch, oder Stahlbürsten. Ne?
Warte, heißes Wasser? Das heißt, ich gieße einfach nur heißes Wasser drauf und dann ist das Zeug weg?
Über die Pflanzen, allerdings auch nur dann, wenn die Wurzelunkräuter nicht ganz tief irgendwo reingewachsen sind, dann kriegt man das in den Griff. Es gibt auch Heißluftgebläse, Infrarotbrenner, Heißschäume und Heißwassergeräte. Aber im Prinzip tut es auch selbst erwärmtes Wasser. Auch damit kommt man ganz gut klar. Und wo ich jetzt gerade die Fugen hier sehe,
ja.
Pflasterungsflächen, bei Plattenbelägen sollte man auf jeden Fall auf kleine geschlossene Fugen achten. Und alternativ können Beläge mit Rasenfugen gewählt werden, in denen Pflanzen auch durchaus wachsen dürfen.
Ah, smart.
Und der richtige Unterbau ist ganz wichtig, und das Fugenmaterial als Ausgleichsschicht sollte man Split statt Sand verwenden. Diese Fugen werden mit sogenannten Brechsand gefüllt. Und es gibt auch spezielle sogenannte Fugensande, die durch einen hohen pH-Wert unkrauthemmend wirken. pH-Wert, Säuregrad der Pflanzen, da gibt es eben spezielle Sande, wie gesagt, die Unkrautwuchs nur spärlich zulassen. Ja.
Und du hast mir vorhin schon den Tipp gegeben, mach das mal alles im kommenden Frühling, dann hast du weniger Arbeit.
Genau, alles auf einmal geht nicht, Hauptsache regelmäßig. Und ehrlich gesagt, das, was duldsam ist oder was duldbar ist, das kann man ja auch noch für einen gewissen Zeitraum akzeptieren.
Ja, okay, aber dann werde ich im Frühling quasi einfach nochmal durch die Beete gehen, weil alles, was ich dann schon rausnehme, sorgt ja für weniger Vermehrung. Und wenn ich dann das ganze Jahr über dranbleibe, ist das ja so ein Zyklus, dass ich mir quasi selber helfe, diesen Berg an Unwild, Beikräutern kleiner zu machen.
Ja, und wenn man dann noch Flächen hat, wo man hacken kann, dann sollte man auch die Hacke gerne nochmal rausholen. Das geht allerdings nur bei Pflanzen, die quasi nicht als Wurzelunkraut wachsen. Wenn der Boden trocken ist, verwelken die umgehackten Pflanzen, also Unkrautpflanzen, sehr schnell. Wenn es feucht ist, wachsen die wieder an. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Oder, das ist mein Tipp, wenn etwas irgendwo sehr spärlich nur wächst, die Kulturpflanzen, und man sich sagt, Mensch, warum soll ich dem Unkraut so viel Chance geben, sich zu entfalten? Einfach Dichtpflanzen mit Stauden, mit Kulturpflanzen, die noch dominanter sind als das Unkraut.
Das hatten wir bei Frau Kraft-Reimers, die hat ja ihre Fuchsien quasi überall gehabt, und dann war gar kein Platz mehr für Unkraut. Da hast du gesagt, das ist so schön dicht gepflanzt, dass da gar kein Platz mehr ist.
Geranium, also Storchschnabel in Arten und Sorten, wird mir noch einfallen. Spezielle Staudenklimatis, der Geißbart, um nur drei Pflanzen Stauden zu nennen. Die sind gut geeignet, machen dann auch Areale schnell dicht, wo sonst das Unkraut noch dominanter sich entfalten würde. Also man braucht da einfach mal ein bisschen kreative Ideen. Dafür sind die offenen Gartengeschichten so toll geeignet. Oder man geht auch zum Staudengärtner seines Vertrauens und schaut, was da möglich ist.
So, also da hast du jetzt auf jeden Fall richtig viele Tipps rausgehauen, wie man das schafft. Gibt es, ja, ihr kennt das schon von mir, gibt es auch nämlich einen Artikel zu im Ratgeber, wie man Unkraut umweltfreundlich entfernt und was man dafür benötigt. Darüber schnacken wir jetzt gleich. Also wir wissen jetzt alles, was dagegen hilft, von heißem Wasser bis dicht bepflanzen, bis regelmäßig mulchen und jäten. Aber du hast jetzt noch nicht gesagt, was wir alles dafür brauchen. Also was ist das Werkzeug? Ne? Also ich habe ja jetzt quasi den Garten jetzt erst knapp einen Monat. Ein Rasenmäher habe ich natürlich schon. Ich habe auch einen Spaten. Aber was muss ich mir noch alles zulegen, damit ich diesen Teppich aus Unwild, / Beikräutern in den Griff bekomme?
Ich sage erstmal, was du nicht brauchst, eine große Giftspritze. Weil es ist einfach so, dass Pflanzenschutzmittel wie Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, auch solche wie Salz und Essig, nur auf gärtnerisch genutzten Flächen angewendet werden dürfen. Und eine Ausbringung auf Wegen, Hofeinfahrten, Terrassen, anderen Flächen ist im Garten verboten. Ganz einfach, auf den Flächen können Mittel abgeschwemmt werden und Schäden in Gewässern verursachen. Das ist wichtig, das muss man dazu sagen. Wir brauchen sie im Haus- und Kleingarten einfach nicht. Das ist was anderes als in landwirtschaftlich genutzten Kulturen. Was wir im Garten machen, dient nicht der Welternährung. Und da muss man auch einfach mal sagen, diese Mittel sollten, diese Herbizide im Garten keine Rolle spielen.
Keine Sorge, meine Gloria wird nur mit Wasser befüllt.
Perfekt. Und ansonsten muss ich sagen, reicht schon erstmal aus so eine Grundausstattung wie ein Unkrautstecher. Da hast du ja schon oft genug heute vom Ratgeber gesprochen.
Stimmt. Mhm. Da habe ich gesehen, da gibt es einen Artikel, wo wirklich alles drin ist, was einen guten Unkrautstecher ausmacht. Aber das kannst du vielleicht ja nochmal in kurzen schildern.
Also es gibt ja viele Sachen, die angeboten werden, aber sie sollten auf jeden Fall langlebig sein. Gute Materialien, nicht Plastikkitsch aus dem Discounter. Stahlbürsten, Fugenkratzer, Freischneider mit Bürstenkopf im Bereich der mechanischen Verfahren sind gut. Da aber bitte nicht in der Discounterabteilung schauen. Und dann findet man solche Sachen. Darauf ist zu achten.
Wer billig kauft, kauft zweimal, ist ja mal der alte Schnack.
Richtig, und das gilt auch für die Handschuhe, die du auch brauchst. Bitte gute Gartenhandschuhe einkaufen, die auch mal aus Leder zum Beispiel, nicht alle Stacheln und Dornen gleich durchlassen und des Gärtners Hände aufblühen lassen durch irgendwelche Wunden. Man braucht auch immer Knieschoner und Gartenkissen. Zumindest so mittelalterliche Menschen wie ich, das ist wichtig. Und es gibt so kleine Rollwagen, auf die man sich knien oder setzen kann.
Das mit den Knieschonern, da muss ich wieder dran denken, wie ich glaube, im vergangenen oder im vorletzten Jahr im Garten der Schwiegereltern unterwegs war und da den gemeinen Gundermann ohne Ende aus dem Rasen gezupft habe. Ich glaube, ich war anderthalb Stunden auf allen Vieren unterwegs und am nächsten Tag dachte ich, dass mein Alter sich verdoppelt hat gefühlt. Also ich konnte nicht mehr aufrecht laufen, das war echt nicht angenehm. Da hätte ich, glaube ich, sowas gebraucht, einfach ganz gut für den Rücken.
Definitiv. Eimer und Gartensäcke sind auch hilfreich. Auch diese Big Packs, die man hinter sich herziehen kann, sollte man durchaus ins Auge fassen. Und gerne mal auch dran denken, dass man zum Beispiel Unkrautfliese sich zulegt. Im Notfall sind die doch sehr hilfreich. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man sich auch mit so einem Unkrautvlies eindecken.
Und du hast es ja erwähnt, dass man ja auch mit heißem Wasser vorgehen kann. Mhm. Gibt es da auch was oder muss ich da mal den Wasserkocher anschmeißen und dann mit den anderthalb Liter Wasser einmal durch den Garten schlendern?
Es gibt auch durchaus namhafte Hersteller, made in Germany, die sonst durch Hochdruckreiniger glänzen, die solche Geschichten anbieten. Mhm. Es gibt auch viel Heißwasser- und Heißschaumanbieter auf anderen Ebenen, wo man sich im Internet mal schlau machen kann oder im Fachhandel. Infrarotbrenner und Abflammgeräte gibt es auch im Fachhandel zu kaufen. All das, was zu sehr Energie entfaltet, ist manchmal aber nicht ganz ungefährlich. Und bei Abflammgeräten, ich habe schon manches Carport brennen sehen, sollte man vorsichtig sein, gerade in trockenen Phasen. Da sollte man sich überlegen, ob das im eigenen Garten immer hilfreich ist.
Aber generell sollte man ja, das ist ja heute auch, glaube ich, so ein bisschen die Message von uns, überlegen, ob denn wirklich jedes Unwild, Beikraut weg muss. Oder ob man es sich einfach tolerieren kann. Und wenn ich jetzt hier wieder auf diese schöne Ackerwinde gucke und da hinten auch die Prachtackerwinde sehe, dann sage ich, das kann ich vollkommen tolerieren.
Man sollte seine Philosophie überdenken, das ist so. Und ich habe so oft in England, aber auch in Deutschland schon den weißbunten Giersch gesehen. Man hat aus der Not eine Tugend gemacht und sich gesagt, warum soll der nicht einfach genauso schön sein wie manche andere Staude? Man muss vielleicht beim Gläschen Tee, was auch immer,
seine Einstellung
genau überdenken und dann sieht die Sache auf einmal schon ganz anders aus.
Ja, also wirklich immer im Kopf behalten, Unkraut wächst einfach nur zur falschen Zeit, am falschen Ort oder da, wo wir es nicht wollen. Und da hast du mir doch vor der Aufnahme noch ein kleines Zitat um die Ohren gehauen, wo ich schon wieder dachte, Mensch Thomas, du bist einfach ein kleiner Poet. An dir ist ein grüner Poet verloren gegangen.
Ja, aber das kommt jetzt nicht von mir, das hat ein anderer schlauer Dichter von sich gegeben. Was heißt ein anderer? Ich bin ja kein Dichter. Und der hat gesagt, dem Fröhlichen ist jedes Unkraut eine Blume, dem Griesgram jede Blume ein Unkraut.
Und für mich ist quasi dann jedes Unkraut eine Blume, würde ich jetzt spontan behaupten. Ich sehe uns da als fröhliche Menschen, weil wir verbringen Zeit im Garten und mehr geht nicht, denke ich. Solltet ihr noch Fragen haben rund um Unwild oder Beikräuter, scheut euch nicht, uns zu schreiben. Das geht einerseits über unsere E-Mail-Adresse
diezartenimgarten@ndr.de
oder aber über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Da haben wir eine richtig, richtig nette Social-Media-Abteilung, die das immer gern an uns weiterleitet und dann versucht, Thomas die Fragen auch möglichst schnell zu beantworten. Klappt auch echt eigentlich immer relativ gut. Ich bin da immer in CC gesetzt und weiß, das funktioniert. Damit können wir die heutige Folge auch dicht machen, dicht pflanzen sozusagen, damit nicht noch Unkraut in Form von sinnlosem Gewäsch reinkommt, weil wir haben jetzt wirklich Wissen en masse komprimiert hier reingepresst. Und deshalb möchte ich sagen, vielen Dank Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Vielen Dank und natürlich dir, Samir, meine grüne Unkrautseele. Nein, Quatsch, Gartenseele.
So, und da können wir jetzt einmal herzlichen Dank sagen an die Männer in Orange, die da gerade kommen und jetzt meine Biotonne leer gemacht haben. Thomas, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Ich würde sagen, wir schlüpfen gleich in die Gartenhandschuhe, die du mitgebracht hast.
Perfekt.
Und dann erjäten wir jetzt einmal gleich durch die Unwild- und Beikräuter und wir nehmen nur die raus, die uns wirklich nicht gefallen. Also ich sag mal, so ein bisschen was von dem Acker Schachtelheim kann raus, weil davon habe ich hier echt ohne Ende.
So machen wir das.
So, Platz ist in der Biotonne. Wir haben was zu tun. Wir wünschen euch eine schöne Zeit im Garten. Nutzt die Zeit im Garten, denn das Wetter ist gerade richtig toll. Und denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.
Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.